Medien, Bildung, Digitalisierung. Der Podcast zur Ringvorlesung der PH Freiburg.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns zuhören. Unsere Gäste in dieser Podcast-Reihe beschäftigen sich alle in ihrem jeweiligen Arbeitsfeld mit den Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Heute werden wir im Gespräch mehrfach die Abkürzung DAF-DATS hören. Das meint Deutsch als Fremdsprache bzw. Deutsch als Zweitsprache. Das ist das Fachgebiet von Dr. Tamara Zeyer von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Ihr Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung heißt Sprachliche Bildung im Kontext der Digitalisierung, Fokus auf das Fach DAF-DATS. Sie ist mir jetzt via Zoom zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Zeyer.
Ja, schönen guten Morgen.
Wenn Sie jetzt mal auf Ihren Arbeitsalltag schauen, welches digitale Tool nutzen Sie denn ganz persönlich so am liebsten in Ihrer Arbeit?
Oh, am liebsten oder am häufigsten? Das ist dann die Frage.
Okay.
Da kann man auch nicht auf ein digitales Tool dann so einschränken, weil das ist einfach, der Alltag ist voll digitalisiert. Beginnen wir als, wenn man in der Forschung tätig ist, dann kann man ganz banal nicht ohne Word, also Word und generell von allen Diensten da auch das gar nicht mal vorstellen, den Alltag. Ist aber etwas langweilig, ja, für die Digitalisierung, das ist irgendwie schon mal selbstverständlich. Aber wenn man da einfach dann ein bisschen dann zurückdenkt, weiß ich nicht, vor 20, vor 30 Jahren hat man auch dann mit der Schreibmaschine oder wahrscheinlich noch früher die ganze Beiträge getippt und heute ist es auch kein Problem, irgendwie noch mehrere Korrekturrunden zu machen. Selbst auch sowas wie Bilder einfügen, die Word-Funktion, wo früher man immer dann darüber gelacht hat, ach ja, ich verschiebe jetzt eine Bilddatei in Word-Dokument, dann ist passiert da Erdbeben irgendwo, hat man dann metaphorisch gedacht, jetzt ist es auch viel, viel besser geworden und auch die sprachliche Korrektur natürlich, wenn ich jetzt so, dann wird es direkt schon mal unterstrichen, wenn syntaktisch vielleicht die Struktur nicht so schön aussieht. Ja. Aber wir wollen uns jetzt nicht unbedingt auf Word einschränken, vielleicht so gucken dann, was noch. Im Alltag kann ich mir kaum vorstellen, ohne Lernplattformen dann zu arbeiten. Weil mindestens an der Universität Gießen ist es dann die ganze Organisation des Studiums geschieht komplett nur digital. Ja, jetzt in den letzten 3 Jahren virtuelle Konferenzen, aber wir hatten das auch in Gießen noch vor 3 Jahren auch genutzt, eher für internationale Projekte.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sie sind ja international auch verknüpft und da ist das ja schon lange total üblich, dass man mit Videokonferenzen arbeitet. Das ist ja gar nicht erst durch Corona aufgetaucht.
Nee,
wird oft das vergessen, ja.
Das ist jetzt auch nicht sowas wie eine Innovation entstanden aus der Krisensituation. An der Uni Gießen hatten wir sogar früher Austauschprojekte, früher, wirklich viel, viel früher, Ende 90er Jahre mit Hochschulen im Ausland, mit DAF Studierenden auch im Ausland durch E-Mail Projekte. Da war es auch sowas wie Brieffreunde, aber dann auch elektronische Briefe. Und dann durch diese Entwicklung hat sich das auch zu Webkonferenzen dann gewechselt, ja. Was einfach viel praktischer ist. Ja.
Jetzt mal für die HörerInnen, die nicht so im Sprachenunterricht unterwegs sind, ganz auch unabhängig jetzt von Digitalisierung, mal so zur Einordnung. Was würden Sie denn sagen, ist so die Besonderheit am DATS-DAF-Unterricht? Was ist so der Kernpunkt, auf was kommt es besonders an, vielleicht auch im Unterschied zu Englisch- oder Französischunterricht?
Wahrscheinlich ist es das Erste, was einfällt, dass wenn wir über insbesondere DAF reden, Deutsch als Fremdsprache, dann denkt man eher an Erwachsenenunterricht, das auch hauptsächlich außerhalb des deutschsprachigen Raums stattfindet, aber auch in Deutschland oder in Österreich und in der Schweiz. Aber es ist irgendwie eher so Erwachsenenunterricht im Ausland. Das ist jetzt das Erste, was man vielleicht jetzt im Kopf vorstellt im Vergleich zu Französisch, Spanisch oder Englischunterricht. Wenn wir jetzt aber das im Rahmen von Deutschland denken, natürlich lernt man auch Englisch als Erwachsene irgendwo im Ausland, aber es ist mal was anderes. Genau, das ist jetzt was, ja, das Besondere wahrscheinlich, wenn man über die DAF-Didaktik redet. Deutsch als Zweitsprache, hier denkt man auch an Schule, dann an schulischen Unterricht, aber mittlerweile ist es auch so eine Vermischung und auch an Erwachsenen, die so ja aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland kommen und dann auch ja hier ihr Leben vorstellen und auch planen und sich integrieren wollen. Da sind sie dann auch, es ist auch Erwachsenenunterricht, aber eher von in VHS, in Volkshochschulen oder anderen Bildungsträgern.
Wie gewohnt spielen wir ja pro Folge eine Frage einer Person ein, die zur Ringvorlesung einen Vortrag in ihrem Fachgebiet gehalten hat. In ihrem Fall kommt die Frage jetzt von Dr. Lisa Breitschwert, die sich mit der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung beschäftigt.
Welche Medien, digitalen Medien, werden denn in der sprachlichen Bildung genutzt? Also ob sie da vielleicht Einblicke geben kann, was ist gut nutzbar, was wird bereits genutzt und was sind da so die Erfahrungswerte, vielleicht nicht nur in formalen Settings, sondern auch informell. Also wir kennen ja alle so Sprachlern-Apps beispielsweise. Also was bewährt sich da eigentlich? Das fände ich jetzt aus meiner Perspektive auf digitale Medien und ihre Nutzung sehr, sehr interessant.
Ja, dazu gibt es, ich will jetzt auch nicht da so eine Werbung machen, aber tatsächlich in dem Bereich, im DAF-Kontext ist in den letzten 30 Jahren sehr viel passiert. Und das, was auch tatsächlich die Kollegen fragt, außerhalb des Unterrichts, weil oft im Unterricht ist es dann, ja, der Einsatz von digitalen Medien ist wirklich durch Rahmenbedingungen der jeweiligen Institution bestimmt. Außerhalb des Unterrichts nutzen das sehr, also viele Lernende auch aktiv und sehr unterschiedliche Angebote. In erster Linie ja die Angebote des Goethe-Instituts. Das Goethe-Institut bietet sehr, sehr viele Materialien, die kostenlos zur Verfügung stehen und gerade für erwachsene Lernende auch entwickelt werden. Also es gibt auch eine Sammlung von diesen Lernangeboten in einer Community, so eine Art Facebook, aber für Deutschlernende, heißt Deutsch für dich, da kann man sich auch registrieren und findet man wirklich für alle Niveaustufen so eine Menge von Materialien. Auch die Deutsche Welle, die man oft eher so als, im anderen Kontext dann auch, wenn man denkt über so Nachrichten und so weiter. Es gibt auch eine große Abteilung, die sehr viele Materialien da auch anbietet, in natürlich sehr qualitativ sehr hochwertige Materialien, weil sie sich, also weil sie auch das Mediale auch zur Verfügung haben. Und natürlich sehr viele Sprachlern-Apps, da ist es auch eher die Problematik, wie finde ich mal ein gutes Material in dieser ganzen Menge?
Ich wollte gerade fragen, also es gibt ja kommerzielle Sprachlern-Apps, also ich nenne jetzt einfach mal den Namen, zum Beispiel Bubble, das ist eine Sprachlern-App, die sehr beworben wird und die sehr bekannt sein dürfte. Wie bewerten Sie das denn? Sind die hilfreich oder gibt es da auch Dinge, die, sage ich mal, problematisch sind oder wo Sie sagen, naja, das ist nicht so wertvoll als Unterstützung beim Lernen?
Als Unterstützung ist es schon gut, bei solchen sowas wie Bubble oder Duolingo, die größten Apps, die man wahrscheinlich in App Store als erste findet. Problematisch bei denen ist es so, dass man, dass sie in so keine didaktische Kontexte und Szenarien eingebunden werden. Das heißt, wenn man Wortschatz so nebenbei lernen möchte, zur Ergänzung vom klassischen Unterricht oder von einem, sagen wir so, lehrwerkbasierten Unterricht ergänzen möchte, dann kann man das nutzen, einfach um so ein bisschen, ja, das, was man früher mit Lernkanteilen gemacht hat, dann kann man das ein bisschen anders mit der App nochmal trainieren. Da ist es manchmal wirklich sehr lustig, was für Wortwahl, also aus welchen Perspektiven passiert da, weil die Wörter miteinander thematisch nichts zu tun haben. Und
also es ist ohne Kontext oder
ohne Kontext
eben, ja.
Und manchmal wirklich nicht mal thematisch gebunden, sowas wie ich lerne mal Berufe oder so oder ich lerne mal Lebensmittel, sondern die ich habe rein aus Interesse wirklich mich eingeloggt und habe dann angefangen, so null Anfänger Deutsch. Und dann kommt sowas wie, das ist ein Apfel und das ne und dann das nächste Wort war dann, das ist Soldat. Und dann habe ich gesagt, die haben miteinander nichts zu tun. Wie sollte das auch motivierend wirken? Genau, also, das ist dann die Problematik von so. Ja, von solchen Apps. Also die haben da natürlich Potenzial, weil sie da motivierende Aspekte haben, auch mit Erinnerungsfunktion. Aber so alleine kann man damit auch nicht so besonders gut lernen.
Das, da höre ich jetzt so raus, dass auch so die, sag ich mal, die soziale, interaktive Komponente wichtig ist, ne? Also in der
Auf
Gruppe
jeden Fall.
Oder mit GesprächspartnerInnen.
Also Sprachenlernen ist immer in einem sozialen Kontext. Auch wenn man alleine selbstständig lernt, man braucht irgendwann, also wenn es jetzt nur nicht auf rezeptiven Ebene bleibt, sondern wenn man auch produktiv also interagieren möchte, dann braucht man irgendwas oder irgendjemanden, mit dem man das auch machen kann. Und das können dann digitale Systeme noch nicht so gut leisten.
Ja. Es ist ja klassischerweise so, dass es auch immer SkeptikerInnen gibt gegenüber digitalen Medien, digitalen Tools, selbst wenn es auch Dinge gibt, die es schon ganz lange gibt. Sie haben das ja schön genannt vorhin, also auch ja, auch so Sachen wie Textverarbeitung, Word und so weiter. Das ist ja auch digitales Arbeiten und es ist schon ganz lange da. Und trotzdem gibt es immer noch Hemmungen. Wie kann man denn wie kann man Lehrkräfte motivieren, die eine Scheu oder gar eine Abneigung haben gegen den Einsatz von digitalen Medien? Was würden Sie sagen, wie kann man die motivieren, die denn einzusetzen?
Ich glaube, das ist, damit beschäftige ich mich seit Jahren. Also vor Corona waren es extrem viele Skeptiker, gerade seitens Lehrkräfte. Da sind die Lernenden viel, viel offener. Und das ist sehr erstaunlich, weil ich glaube, das liegt ein bisschen zum Teil daran, dass die Lehrkräfte so Angst haben, dass sie nicht diese Expertise haben. Und dann wollen sie dann, ja, das Gesicht bewahren und dann einfach nicht zugeben und eher dann, ja, dann bleiben sie bei ihren gewohnten so Lernmitteln und setzen dann nichts Neues ein. Ich zeige da auch Beispiele, wie man das niederschwellig einsetzen kann. Beginnen mit sowas wie ja, eine gemeinsame Gruppe auf Facebook oder zum Beispiel auf WhatsApp, wo die Lernenden auch selbst austauschen können, wo man einfach dann sagt, ja, wir haben hier eine Regel, es wird auf Deutsch kommuniziert und wenn man irgendwas Interessantes findet, gerne dann hier weiterleiten oder verteilen. Und das kann man auch niederschwellig im Prinzip den Lernenden abgeben als Ergänzung zum Unterricht. Ich zeige auch, dass man nicht die Expertise haben muss, sondern man kann gerade im Erwachsenenunterricht, das ist sehr motivierend, wenn die Lernenden, die Lehrkraft medial unterstützen, weil sie die Expertise eventuell haben, diese Kompetenz haben vielleicht aber sprachlich das noch nicht zeigen können und versuchen aber die Lehrkraft dann zu unterstützen und dann hat man auch so einen Effekt, ach ja, ich kann vielleicht sprachlich nicht so gut erklären der Lehrkraft, aber ich kann ihr helfen und dann ist es irgendwie so eine schöne Atmosphäre. Und
also es ist mehr so ein Miteinander dann, ne? Und
genau,
auch auf Augenhöhe
genau.
Und dass man gar nicht so diese, ich sage es jetzt mal etwas vereinfacht, die so eine Hierarchie braucht, sondern dass man da auch wirklich sich gegenseitig unterstützen kann an der Stelle. Und dass
genau.
Man als Lehrkraft, oder dass man nicht diesen Druck hat, ich muss selber alles verstehen und anwenden können und
alles wissen
ja,
und
alles
dann
wissen,
genau
ja.
Und auch alle Fragen, sondern das kann, dass man mehr wirklich dann um Hilfe bittet, aber dann Sprache dafür nutzt, dass es auch als so eine gemeinsame Lösung zu finden.
Und es stärkt ja auch die Lernenden in dem Moment, ne, dass sie dann da eine Expertenrolle übernehmen können, obwohl sie sprachlich noch im Lernen sind. Wenn ich jetzt eine Lehrkraft bin, die motiviert ist und die sagt, oh, ich möchte gerne digitale Medien einsetzen, können Sie so ein bisschen, ja, wie so wie soll ich es nennen? Jetzt fehlt mir gerade das Wort. So Qualitätsmerkmale, wo sie sagen, okay, diese Attribute braucht ein digitales Tool, dann eignet es sich besonders gut für den Einsatz im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache und als Zweitsprache.
Wahrscheinlich das Erste, was man nennen kann, unabhängig jetzt, ob es jetzt Sprachlernangebote oder eine Webseite oder was auch immer, wenn man innerhalb von 15 Minuten sich nicht zurechtfinden kann auf der Webseite, auf einer Lernplattform oder in einer App, wo man nicht weiß, was wird von mir erwartet, dann spricht es jetzt nicht für dieses Angebot. Weil da ist es auch eigentlich, das Erste ist Nutzerfreundlichkeit. Und wenn ich mit meinen fortgeschrittenen oder muttersprachlichen Sprachkenntnissen da nicht klar komme, dann kann ich das auch von meinen Lernenden auch nicht erwarten. Das ist diese Nutzerfreundlichkeit, wo man dann sagt, ja, alles ist intuitiv und alle sind Digital Natives. Das stimmt nicht, weil oft die Lernangebote, die scheitern auch dann einfach daran, dass man bei der Anmeldung schon mal irgendwie nicht klarkommt. Und es klingt irgendwie so banal, aber das ist so und das ist manchmal wirklich dann so sehr frustrierend. Dann liegt es häufig nicht an der Person, die das nicht bedienen kann, sondern am Webangebot, am digitalen Lernangebot. Genau. Es gibt auch wirklich so eine große Menge von Materialien, die Leute selbst entwickeln und zur Verfügung stellen. Es gibt dann, also auf YouTube, wenn man da eingibt, Deutsch lernen, dann findet man auch eine Menge. Damit man sich nicht verliert in dieser Vielfalt und dieser Menge, wäre wirklich dann empfehlenswert, einfach dann bei großen Anbietern, sowas wie, was ich schon mal genannt habe, das Goethe-Institut oder die Deutsche Welle, wo es eigentlich die Qualitätssicherung schon passiert ist, weil dahinter, also hinter der Entwicklung von solchen Materialien stehen dann auch Didaktiker und Mediendidaktiker, Sprachdidaktiker, die zusammen das auch entwickeln. Also es ist schade, dass es auch sehr viele engagierte Leute sind, dann auch, die was Neues entwickeln, aber wenn man als Lehrkraft im eigenen Alltag vielleicht ja keine Zeit hat, sich durchzustöbern, dann wäre das auch als Tipp. Mhm. Genau. Oder VHS-Portal für DATS-Kontext, also vom VHS-Verband. Also das ist, sie haben auch Schulungen dann speziell zu diesem Portal und haben auch Angebote zum Beispiel zur Alphabetisierung, was auch eine doppelte Herausforderung ist, gerade ja im Kontext der Digitalisierung.
Mhm. Also es sind ja schon mal zwei wirklich ganz klare Empfehlungen und Merkmale. Also das eine nochmal zusammenfassend, Nutzerfreundlichkeit. Also wenn ich mich zu lange damit aufhalten muss, dann ist es wahrscheinlich nicht gut einsetzbar. Und das zweite, auf Angebote zurückgreifen, wo größere Fachanbieter, sage ich jetzt mal, dahinter stecken. Sie haben gesagt, zum Beispiel das Goethe-Institut, Volkshochschulen und so weiter, damit man sich nicht verliert. Und das ist ja ehrlicherweise so, dass das wahnsinnig viel Zeit kostet, wenn man Materialien durchsehen will, die, wenn es dann auch Tools sind, die selbst noch ausprobieren will. Das ist ja ein unglaublicher Zeitfresser und birgt manchmal auch einfach Frust. Und deswegen ist es sicher hilfreich, wenn man da schon diese Eingrenzung machen kann.
Eine Ergänzung wäre vielleicht, dass man auch gucken sollte, was bietet mir das Lernangebot im Gegensatz zum Lehrwerk, zu einem Print, zu meinem traditionellen Lernmittel oder Lehrmittel, ist es jetzt ein Vorteil, das zu nutzen. Also es muss man jetzt auch nicht alles komplett automatisch digitalisiert werden. Das sollte nicht dann als Ziel sein, sondern wirklich dann gucken, ist es jetzt ein gutes Angebot, was vielleicht multimediale Komponente noch enthält, was ich dann auch sehr schnell abrufen kann und nicht irgendwie extra noch so ein CD-Player oder Lautsprecher und so weiter dafür nutzen kann, also brauche, dass man dann auch vielleicht schaut, ist es jetzt vorteilhaft, dass ich vielleicht hier was Interaktives nutze, im Gegensatz zu einem Druckmaterial.
Ja, finde ich auch einen guten Punkt, tatsächlich zu schauen, hat es denn einen Mehrwert, wenn ich jetzt was Digitales einsetze, weil es funktioniert ja nicht immer nach dem Motto, viel hilft viel. Das kann dann ja auch überfrachten und dann rutschen die Inhalte eher in den Hintergrund und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Was sollte denn im Studium für künftige DAF-DATS-Lehrende unbedingt vermittelt werden, damit sie digitale Medien als Mehrwert im Unterricht einsetzen können?
Ja, also Medienkompetenz ist jetzt auch ein großes Thema generell in der Lehrkräftebildung. Wir hatten in Gießen immer so ein Modul zu, also mit digitalen Medien, mit dem Schwerpunkt digitale Medien. Da hatten wir auch unterschiedliche Tools immer ausprobiert und wir hatten auch Seminare zu diesem Thema. Ich glaube, deswegen waren vor 3 Jahren unsere Studierende und auch Absolventinnen und Absolventen besonders befragt, weil sie keine Angst hatten, irgendwie was sich was also ein also Neues einzueignen. Ich glaube, man sollte wirklich dann im Studium unterschiedliche Medien einsetzen, um zu zeigen, wie kann es auch funktionieren, ohne jetzt irgendwie sich auf ein konkretes Medium zu konzentrieren, sondern wirklich so ausprobieren und zeigen, wie man auch mit neuen, vielleicht für viele Leute mit neuen Werkzeugen umgeht, damit man auch keine Angst nach dem Abschluss hat, irgendwie was Neues auszuprobieren. Auch so ein bisschen kritische Reflexion ist auch gefragt, das, was wir auch gerade besprochen haben, ist es jetzt, hat es auch Mehrwert didaktisch für den Unterricht? Lohnt es sich oder hier sollte ich vielleicht dann auch doch bei meinen bewahrten Mitteln oder bei 2 Tools bleiben, die ich schon mal immer nutze und genau, ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, die irgendwie in das Studium, in die Lehrkräftebildung dann zu integrieren sind. Mhm.
Zum Schluss dürfen Sie jetzt noch eine Frage an den folgenden Kollegen stellen. Das ist in dem Fall Professor Dr. Wirz aus der Gesundheitspädagogik hier an der PH Freiburg. Und sein Vortragsthema lautet evidenzbasierte Gesundheitsinformation im Internet, nutzergerechte und verständliche Gestaltung. Wenn Sie das so hören, welche Frage fällt Ihnen denn spontan dazu ein?
Also es klingt sehr vielversprechend, gerade dieses Ziel, diese Gesundheitsinformationen nutzergerecht zu gestalten und verständlich, weil es manchmal auch beim Arzt auch, dass man nicht unbedingt versteht. Und wenn man das noch digital alleine dann sehr viel interpretiert, da würde es mich wirklich so interessieren, was bisher schon mal vielleicht in diesem Bereich beforscht wurde, was wurde dann schon mal festgestellt, wie solche Informationen wahrgenommen werden und wo sieht der Kollege auch die Zukunftsentwicklung in diesem Bereich?
Vielen Dank, das geben wir gerne so weiter. Ja, was uns angeht, bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und wir freuen uns auf Ihren Vortrag hier dann im Rahmen der Ringvorlesung.
Vielen Dankeschön. Dank.
Wir hörten im Gespräch Dr. Tamara Zeyer von der Uni Gießen zum Thema Digitalisierung rund um den Unterricht von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
Medien, Bildung, Digitalisierung. Der Podcast zur Ringvorlesung der PH Freiburg. Moderation und Produktion Nina Brieke und Peter Ruch. Musikkomposition Peter Ruch. Gefördert durch die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg im Rahmen des Projektes Journalismus und Medienbildung an pädagogischen Hochschulen.